Hallo und herzlich willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast rund um die Themen berufliche Neuorientierung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du montags wieder gerne aufstehst und dich auf die bevorstehende Arbeitswoche freuen kannst, anstatt zu denken, wann ist endlich wieder Wochenende? Heute spreche ich mit Carina Wohlleben. Carina studierte Geografie, Naturschutz und Landschaftsökologie in Bonn und ist seit 2017 wissenschaftliche Beraterin und Teilhaberin der von ihrem Vater gegründeten Waldakademie. Dort führt sie Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene rund um das Thema Wald durch und sie hat damit ihren absoluten Traumjob gefunden. Und da ich immer gerne mit Menschen spreche, die ihre Berufung schon gefunden haben, habe ich mich sehr gefreut, als sie meine Einladung für ein Interview angenommen hat, denn wir teilen beide die Vision von einer besseren Welt, auch wenn wir diese auf unterschiedlichen Wegen verfolgen. Carina hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Welt ist noch zu retten«, das erst diese Woche ganz frisch erschienen ist und wir sprechen in dem Interview viel über das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das denn mit dem Generation Y Podcast zu tun? Ganz einfach. Auch ich bin der festen Überzeugung, dass sich in unserer Welt etwas ändern muss. Nicht nur in der Arbeitswelt, sondern es ist aus meiner Sicht in mehreren Lebensbereichen ein Umdenken erforderlich. Wie ein solches aussehen kann, darüber spreche ich eben mit Carina, die Expertin auf dem Gebiet ist. Und es ist mir an dieser Stelle aber wichtig zu sagen, dass ich natürlich niemanden verurteilen möchte, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat. Und die Folge soll jetzt auch kein Appell sein, dass jeder, der die Folge hört, sich zukünftig nur noch vegan ernähren soll. Das mache ich auch nicht. Aber ich finde es eben persönlich wichtig und auch spannend, sich mit Menschen auszutauschen, die in dem Bereich in Anführungszeichen schon etwas weiter sind als man selbst und vor allem aber, und darum geht es ja eben auch hier in diesem Podcast, ihre Leidenschaft gefunden haben. Und das überträgt Carina eben auch. Sie hat wirklich ihren Traumjob gefunden und das schon sehr früh in ihrem Leben. Also sie wusste sehr früh schon, in welche Richtung es gehen soll. Und deshalb sprechen wir natürlich am Ende auch noch darüber, wie man seinen Traumjob findet und was man aus Carinas Sicht tun sollte, um ihm näher zu kommen. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich dir, falls dich das Thema interessiert, unbedingt noch das neue Buch von Carina empfehlen. Das ist, wie gesagt, am 19. April erschienen und den Link dazu, wie auch den Link zu ihrer Homepage und zu ihrem Instagram-Kanal, findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören von diesem wundervollen Interview. Carina, erst einmal herzlich willkommen im Generation Y Podcast und vor allem herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Buch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und bevor wir gleich über das Buch sprechen und bevor du dich ja auch ein bisschen vorstellen kannst, möchte ich darüber sprechen, was uns verbindet, denn uns verbindet beide ja eine Vision einer besseren Zukunft. Und ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass wir denken, okay, so wie es jetzt in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine Veränderung, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und während ich mich dabei ja sehr stark auf die Arbeitswelt fokussiere, konzentrierst du dich eher auf die Umwelt und auf das Thema Nachhaltigkeit. Und wir wissen ja aber auch beide, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und das eine bedingt das andere. Und deswegen freue ich mich einfach so sehr, mit dir darüber sprechen zu können und dass du Gast in diesem Podcast bist. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen und uns mitnehmen, wie du ja auf das Thema überhaupt gekommen bist und wie du dir auch eine bessere Zukunft vorstellst.
Ja, also es ist ja so, dass ich sehr, sehr ländlich aufgewachsen bin. Mhm. Mein Papa ist Förster und ja, wir sind eben im Forsthaus aufgewachsen, hatten immer viele Tiere und eine sehr, sehr enge Verbindung zur Natur. Mhm. Und ich glaube auch, noch intensiver als vielleicht andere Kinder, die auf dem Land aufwachsen. Nur so als Beispiel, wir hatten oben im Badezimmer kein warmes Wasser, was man eben einfach aus dem Wasserhahn laufen lassen konnte, sondern so einen Badeofen, den wir eben 20 Minuten, bevor wir duschen oder baden wollten, erstmal anheizen mhm. mussten. Das Ganze natürlich aus ökologischen Gründen und nicht, weil es keine Möglichkeit gegeben hätte. Und wir hatten eben auch immer einen sehr großen Gemüsegarten, wo meine Eltern ganz viel Obst und Gemüse selber angebaut haben, was dann auch geerntet und verarbeitet werden musste. Und nach dem Abi hatte ich während des Studiums eine Zeit, da habe ich relativ wenig darauf geachtet, wo die Produkte, die ich eben esse, herkommen. Mhm. Und habe eben auch viel Fleisch aus Massentierhaltung gegessen und habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, obwohl ich es von zu Hause eigentlich hätte besser wissen müssen. Und ja, dann wurde mein Sohn 2018 geboren und da fing das dann an, dass ich mir mehr Gedanken über die Zukunft gemacht habe, was hier eigentlich auf der Erde passiert und welchen Einfluss ich eben auch als Einzelperson habe und nehmen kann. Und Anfang 2019 haben wir uns dann dazu entschieden, vegan zu leben, weil wir uns eine Doku angeschaut haben. Und ja, das war für uns ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und ja, dann haben wir das eben von heute auf morgen beschlossen, weil uns gar nicht klar war, dass der Konsum tierischer Produkte wirklich so einen großen Einfluss auf die Umwelt und auf das Klima hat. Und ja, wir haben das eben für uns als relativ einfache Möglichkeit gesehen, großen Einfluss ja auf die Umwelt und Natur zu nehmen.
Finde ich jetzt schön, dass du das sagst, weil ganz oft ist es ja so, dass man denkt, ach ja, ob ich jetzt was verändere oder nicht, was hat das schon für Auswirkungen? Und du sagst jetzt genau umgekehrt, nee, jeder hat, kann Einfluss darauf nehmen und es macht eben auch einen großen Unterschied.
Ganz genau. Also es ist wirklich so, dass ich habe das mal ausgerechnet, meinen ökologischen Fußabdruck eben allein durch die Ernährungsumstellung um 25% reduzieren konnte. Und das finde ich schon extrem viel, wenn man denkt, das ist ja eigentlich nur so eine kleine Komponente im Leben. Und in den Medien wird es ja auch meistens so kommuniziert, dass wir weniger Auto fahren müssen, weniger in Urlaub fliegen sollen. Aber auf die Ernährung wird eben relativ wenig eingegangen. Und ja, umso erstaunlicher fand ich dann eben, dass das doch so einen riesigen Einfluss hat.
Wie war für dich die Umstellung? Also ist dir das dann leicht gefallen mit dem neuen Bewusstsein? Oder weil ich kann mir vorstellen, wenn man seine Ernährung eben wechselt, dann steht man ja auch erstmal da, okay, weil du hast gesagt, du hast sehr viel Fleisch gegessen. Das habe ich auch in deinem Buch gelesen, also fast jeden Tag. Und dann steht man ja wahrscheinlich auch erstmal vor der Herausforderung, ja, was koche ich denn jetzt überhaupt und was esse ich denn dann? Wie war das bei dir?
Also mental war das nicht schwierig. Also es war jetzt nicht so, dass ich tierische Produkte vermisst hätte, aber es war natürlich schon eine Herausforderung, das beim Kochen umzusetzen und beim Backen. Und ich glaube, bei mir war halt der Vorteil, dass ich sowieso immer gerne gebacken und gekocht habe und auch gerne experimentiert habe, sodass mir das dann nicht besonders schwer gefallen ist, neue Sachen auszuprobieren. Und ja, ich fand es eben auch spannend, mir Blogs durchzulesen mit veganen Rezepten oder YouTube-Videos anzugucken zu dem Thema. Ja, und ja, das war eine Herausforderung, aber eine positive.
Ja, du teilst ja auch auf deinem Instagram-Kanal auch ganz viele tolle Rezepte, habe ich gesehen. Den verlinke ich auch gerne dann nochmal in den Shownotes, weil ich finde, das ist gerade am Anfang ja super wertvoll, ne? Wenn man dann so vor der Frage steht, okay, was koche ich denn jetzt? Oder ja, wie koche ich auch, dass es mir schmeckt? Und da finde ich, ist ja sowas dann immer ja eine super Anregung, wenn man dann bei anderen dann gucken kann, ja, und dann da einfach Rezepte findet.
Genau, das war eben auch so der Hintergedanke dabei, dass ich anderen Menschen das erleichtern möchte, diese Umstellung und zeigen möchte, dass es eben gar nicht so schwierig ist und trotzdem super abwechslungsreich und lecker sein kann, ohne dass man jetzt stundenlang irgendwelche Kochbücher oder Ernährungsratgeber wälzen muss.
Ja.
Genau.
Nimm uns doch nochmal mit in die Zeit, wo du studiert hast in Bonn, wo du dann alleine gewohnt hast und wo du noch nicht so bewusst warst. Nimm uns mal mit in dein Leben.
Ja, also es war halt so, als Studentin hatte ich eben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Gut, ein begrenztes Budget hat jeder zur Verfügung, aber das war eben relativ gering, wovon ich dann eben alles kaufen musste. Und ja, da habe ich dann eben auch an den Lebensmitteln gespart. Und für mich gehörte eben Fleisch und Milchprodukte zu einer ganz normalen Ernährung dazu, wie für die meisten Menschen im Moment auch. Und ja, dann habe ich eben auch im Discounter Fleisch gekauft. Also zu Fleisch zähle ich jetzt nicht nur wirklich Braten oder Hähnchenbrustfilet, sondern wirklich auch Wurst, solche Sachen oder einen Salat, wo gebratene Hähnchenbrust drin ist. oder Thunfisch auf Pizza, solche Geschichten, ja, das gehörte einfach dazu. Also wenn ich jetzt keine Hauptmahlzeit mit Fleisch hatte, dann hatte ich aber Wurst auf dem Brot. Und das gehörte eigentlich so zum täglichen Leben dazu. Und ich habe das auch gar nicht hinterfragt, weil ja, wenn man diese abgepackten Produkte in der Kühltheke sieht, dann stellt man irgendwie gar nicht so die Verbindung zum lebenden Tier her und macht sich Gedanken darüber, dass das ja wirklich ein Lebewesen war, was auch große Qualen und großes Leid erfahren hat, ja, bis es dann letztendlich auf meinem Teller gelandet ist.
Ja, also das kenne ich. Obwohl man es ja weiß und trotzdem irgendwie fehlt die Verbindung, wenn man dann, ich sage jetzt mal, das Schnitzel auf dem Teller hat oder die Frikadelle oder was auch immer, dass es irgendwie zu abstrakt ist oder man sich dann irgendwie keine Gedanken macht. Ja, ich weiß, hier in Köln gab es mal eine Metzgerei, die gläserne Metzgerei, und da hingen dann die Tiere wirklich sichtbar quasi im Schaufenster, und das ganz viele haben sich dann am Anfang so empört, weil sie sagten, ja, das kann man doch nicht machen. Und die Metzgerei wollte aber aufklären und die haben halt wirklich immer das ganze Tier verarbeitet. Und habe ich auch gedacht, so, ja, krass, also da sagen jetzt einige Leute, man kann das nicht machen, man kann das Tier nicht so zeigen, aber das ist ja tatsächlich, ja, essen das ja viele Menschen. Und also da auch so diese Diskrepanz, also man darf es nicht zeigen, aber man isst es, also ja.
Genau, also ich glaube tatsächlich, wenn mehr Menschen dabei wären, wie eben das Endprodukt, sage ich jetzt mal, entsteht, würden das auch viel mehr Menschen nicht mehr essen wollen. Und ich denke auch, dass das Ziel ist, dass so wenig wie möglich Menschen das mitbekommen, wie eben dieser ganze Weg ist. Also es gibt ja so viele Millionen Nutztiere in Deutschland, also mehr Nutztiere als Menschen. Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Tiere man pro Tag sieht und wie viele Menschen, dann sieht man eigentlich mehr Menschen am Tag als eben diese Tiere. Und das wird eben alles schön im Verborgenen gehalten, sodass man dann eben nicht diese Verbindung herstellen kann, geschweige denn, dass man beim Tötungsprozess dabei ist, der ja wirklich so unglaublich grausam ist, dass ich da in den Dokus gar nicht hinschauen konnte, weil mir das so das Herz zerbrochen hat, das mit ansehen zu müssen, wie die Tiere leiden. Ja, und das löst dann natürlich auch ein unglaublich schlechtes Gewissen in einem aus, wenn man dann zu diesem Zeitpunkt eben noch Fleisch isst.
Ja.
Und ja, das ist eben dann auch ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich dann selber eingestehen muss, okay, das ist vielleicht nicht so gut, was du da die ganze Zeit gemacht hast.
Ich habe ein Zitat aus deinem Buch mal rausgeschrieben, das fand ich so schön. Du hast geschrieben, wenn ich an die Zukunft denke, stelle ich mir eine Welt vor, in der Mitgefühl, Liebe und Glück vor der Gier nach Geld, Macht und Konsum stehen. Und das hat mich erinnert, ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht in den sozialen Medien, wo ich geschrieben habe, naja, wir müssen weg von der höher, schneller, weiter Mentalität hin zu menschlicher, nachhaltiger, sinnvoller. Und das steht ja so ein bisschen in Verbindung. Vielleicht magst du dann noch mal deine Gedanken dazu erzählen. Ja, wo sollte die Zukunft sich hin entwickeln?
Ja, also ich glaube, wenn wir in einer Welt leben würden, in der mehr Liebe und mehr Mitgefühl an der Tagesordnung stehen würden, dann würden wir eben auch viel vorsichtiger und rücksichtsvoller mit der Natur und all ihren Lebewesen umgehen und uns eben auch mehr Gedanken darüber machen, was wir mit unserem Handeln bewirken und uns mehr selber reflektieren, was wir vielleicht noch verändern könnten. Und ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, dass man so in dieser Mühle drin ist. Das wird halt, ist halt in unserer Gesellschaft so, wie es ist. Das machen fast alle so. Und deswegen hinterfragt man das eben auch meistens nicht, bis man dann vielleicht an so einen Punkt kommt, wie wir beide, ja, wo es dann doch von den Gedanken her in eine andere Richtung geht.
Ja. Und also ich jetzt zum Beispiel ernähre mich gar nicht vegan, noch nicht. Ich bin aber so auf dem Weg, wo wir ja in der Woche meistens Gemüse essen und am Wochenende dann wirklich dann auf dem Markt dann ein Stück Fleisch kaufen. Aber ich bin, also quasi, ich bin gerade so in diesem Prozess, da ganz viel Bewusstsein zu schaffen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich so der erste Schritt, wenn die Menschen erstmal mehr Bewusstsein haben und schon mal so, ich glaube, man muss ja nicht von jetzt auf gleich sich vegan ernähren, aber da einfach, sich mal mehr Gedanken zu machen und auch bewusster einkaufen zu gehen vielleicht und auch zu sagen, okay, ich brauche es nicht jeden Tag. Wie ist da dein Ansatz? Was denkst du, was ist so der, was kann so ein erster Schritt sein?
Also definitiv, das sehe ich genauso wie du. Ich würde nie erwarten, dass jetzt jeder von heute auf morgen Veganer wird. Ich finde, es reichen schon kleine Schritte aus und können eben auch Positives bewirken. Mhm. Eine Studie zum Beispiel hat mal herausgefunden, dass wenn in Deutschland 20% weniger Fleisch gegessen würde, man so viele Emissionen einsparen würde, wie wenn man das Braunkohlekraftwerk Weißweiler abschalten würde. Und wow, das ist der viertgrößte CO2-Emittent in Deutschland. Mhm. Und ich finde, das verdeutlicht sehr schön, mhm, dass schon relativ kleine Schritte eine große Wirkung haben können. Ja, ja, und deswegen finde ich das toll, wenn man eben auch einfach offen dafür ist, wenn man nicht sagt, Veganismus ist was, da möchte ich mich einfach nicht mit beschäftigen, die sind alle verrückt oder so, mhm, oder alles super Ökos, sondern einfach eben offen dafür ist und sagt, hey, ich koche ein-, zweimal die Woche vegan und versuche meinen Fleischkonsum und Konsum tierischer Produkte einfach langsam runterzufahren. Das ist dann für viele vielleicht auch einfacher, sich umzugewöhnen.
Ja. Jetzt habe ich mich ertappt gefühlt, weil das war tatsächlich, wenn ich so an meine Jugend denke, es war einfach so normal, Fleisch zu essen. Und ich weiß noch, wir hatten eine Veganerin auf der Schule und also sie war keine Außenseiterin, das möchte ich nicht sagen, aber es war komisch. Also man kannte das irgendwie früher noch gar nicht. Also das war irgendwie, jetzt komme ich ja auch aus dem Sauerland, es war einfach irgendwie fremd, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Jeder hat Fleisch gegessen und es war wirklich so, dass man dachte, ja, was isst die denn jetzt noch? Also es war wirklich so ein bisschen verrückt und jetzt ist es ja heute viel, viel, viel normaler geworden und man merkt da ja, finde ich, schon eine riesen Veränderung auch in der Gesellschaft, dass es einfach normaler wird und dass auch die Restaurants sich mehr darauf einstellen und genau.
Ja, total. Ja. Also ich finde auch in den Supermärkten sieht man die Entwicklung. Das finde ich immer total schön, wenn man sieht, ah, da ist wieder ein neues veganes Produkt in den Kühlregalen angekommen. Ich meine, das sind jetzt nicht die gesündesten Sachen, aber für die breite Masse ist das eben toll, wenn man dann nicht mehr das Gefühl hat, auf irgendwas verzichten zu müssen. Mhm. Dann nehme ich halt den Schokopudding, der auf Mandelbasis ist, statt aus Kuhmilch, oder die Nuggets, die dann eben, weiß ich nicht, aus Erbsenprotein oder Soja sind, statt aus Hühnern.
Ja.
Und man schmeckt dann eben keinen Unterschied. Und das finde ich toll, wenn der Umstieg da dann eben so erleichtert wird. Mhm. Ja.
Nimm uns noch mal mit in dein Berufsleben. Also ich weiß, du hast Geografie studiert. Wolltest du das schon immer studieren oder was war so dein Berufswunsch als Kind?
Also als Kind wollte ich gerne Umweltschützerin werden. Mhm. Da habe ich davon geträumt, auch der Rainbow Warrior von Greenpeace Wale zu retten.
Ah, cool.
Aber das habe ich dann nicht verwirklicht. Ich glaube auch zur Freude meiner Mama. Und dann habe ich eben überlegt nach dem Abi, was ich machen könnte. Lehramt stand auch noch im Raum für Grundschule, habe mich dann aber doch für Geografie entschieden, mhm, weil ich eben gerne im Naturschutz beruflich eben auf Fuß fassen wollte und dachte, da eigne ich mir ein umfangreiches Wissen an und kann dann eben auch einen Job zum Beispiel beim Bundesamt für Naturschutz oder so antreten. Und ich habe dann eben auch im Master Naturschutz und Landschaftsökologie studiert. Da konnte ich den Master allerdings nicht zu Ende führen, weil sich dann mein Sohn auf den Weg gemacht hat. Mhm. Und habe dann aber nach dem Studium angefangen, in der Waldakademie zu arbeiten, die ja mein Papa gegründet hatte. Und ja, das war für mich dann wirklich so ein Traumjob, muss ich sagen, weil ich dann Führungen durchgeführt habe für Menschen, die sich eben für den Wald interessieren, haben wir verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, machen wir nach wie vor noch, sofern es Corona dann hoffentlich bald wieder zulässt.
Ja.
Und haben zum Beispiel auch Privatwaldbesitzer beraten, wie sie ihren Wald ökologisch bewirtschaften können. Und das war echt eine tolle Sache, da eben auch dafür zu sorgen, dass mehr Wälder geschützt werden können.
Mhm. Ja, ich sehe jetzt auch gerade so ein Strahlen, ein Leuchten in deinen Augen, wenn du davon erzählst. Aber dann war es ja eigentlich auch schon als Kind oder Jugendlicher, also der Berufswunsch ging ja auch schon in die Richtung, also auch wenn es das nicht 1:1 geworden ist, aber so das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl war dann eigentlich schon immer präsent in deinem Leben?
Ja, genau. Also es war eigentlich schon immer da. Ja, also meine Eltern sind auch beide sehr ökologisch eingestellt und haben meinem Bruder und mir das eben schon von klein auf mitgegeben. Gut, während des Studiums hatte ich dann irgendwie so einen kleinen Aussetzer, was das Essen angeht. Und aber danach ging es dann eben wieder auch weiter. Und ja, also das hat mich schon immer sehr geprägt und auch beschäftigt. Also Themen eben, ja, auch Umweltverschmutzung, solche Sachen, Klimawandel, die ja, haben mich immer sehr beschäftigt und bewegt. Ich habe mir immer viele Gedanken darüber gemacht und ja, das hat sich bis heute auch nicht geändert.
Ja, schön. Du arbeitest ja jetzt ziemlich frei, glaube ich, also von zu Hause aus und kannst dir deine Zeit einteilen und ist natürlich super, auch wenn man zwei kleine Kinder hat, dass man so arbeiten kann. Hättest du dir jemals vorstellen können, so einen klassischen 9-to-5-Job anzunehmen?
Ja, hätte ich mir auch vorstellen können. Ich habe mir ehrlich gesagt nie großartig Gedanken darüber gemacht, dass ich eben auch selbstständig arbeiten könnte. Und muss jetzt aber ehrlich sagen, dass das für mich so das Erfüllendste überhaupt ist, dass ich mich mit einem Thema beschäftigen kann, ja, was ich liebe, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Ja, und das ist, ich weiß, dass das was ganz Besonderes ist und dass da nicht viele Menschen die Möglichkeit zu haben. Und ja, dafür bin ich eben auch sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich das so machen kann, ja.
Was möchtest du jetzt den Hörern, die jetzt zuhören, noch mitgeben? Ja, was möchtest du mitgeben? Wie kann eine bessere Arbeitswelt, eine bessere Welt aussehen? Und vor allem, was können die ersten Schritte sein, die jeder von uns eigentlich umsetzen kann? Also wir haben jetzt eben schon über die Ernährung gesprochen, dass da jeder einen großen Einfluss natürlich drauf hat. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Punkte?
Ja, also das sind viele Kleinigkeiten, würde ich sagen, die man im privaten Bereich aber relativ einfach umsetzen kann. Zum Beispiel kann man Recyclingpapier kaufen. Dafür müssen dann eben nicht extra Bäume gefällt werden. Man kann seinen Stromanbieter wechseln und zu Ökostrom eben wechseln, dass man eben keinen Atomstrom oder Kohlestrom bezieht. Ja, man kann darauf achten, dass wenn man die Möglichkeit hat, man mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzt, weniger in Plastik verpackt kauft oder sich vielleicht auch mal, was die Kleidung angeht, auf Secondhand-Plattformen umschaut, was es da so alles gibt. Also ich habe mir jetzt in diesem Jahr vorgenommen, keine neuen Kleidungsstücke zu kaufen, sondern wenn, dann nur Secondhand. Und ja, das hat bis jetzt auch wirklich sehr gut geklappt. Ich bin überrascht immer wieder davon, was für eine tolle Qualität die auch die gebrauchte Kleidung dann noch hat. Und ja, finde das dann immer schön, wenn nicht extra dann was Neues hergestellt werden muss.
Ja, ich glaube, das kennt ja auch jeder, dass man sich irgendwann mal was gekauft hat und dann zu Hause ausgepackt hat und irgendwie festgestellt hat, ziehe ich
Ja.
irgendwie doch nicht an oder so. Und deswegen
Genau.
heißt ja Secondhand nicht automatisch irgendwie, dass es total abgetragen und abgenutzt ist, sondern ich glaube, wir alle oder jeder kennt das, dass man mal irgendwie Kleidungsstücke hatte, die man nicht gerne angezogen hat, die man vielleicht ein, zweimal anhatte und dann irgendwie ja im Kleiderschrank einfach nur noch hangen und ja, die dann natürlich bei jemand anderen, der sich daran erfreut, viel besser aufgehoben sind. Ja,
Genau, ja.
ja. Ja, erstmal vielen Dank. Ich verlinke dein Buch natürlich auch in den Shownotes. Da sind ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Tipps drin. Und jeder, der sich damit beschäftigen will, der kann das dann eben in deinem Buch nochmal ausführlicher nachlesen. Hast du einen Tipp? Weil jetzt bist du ja in der glücklichen Situation, dass du deine Berufung oder deinen Traumjob schon ziemlich früh gefunden hast. Hast du noch einen Tipp für jemanden, der jetzt irgendwie unzufrieden ist und denkt, oh, das hätte ich auch so gerne, ich würde auch so gerne irgendwie meiner Leidenschaft folgen, aber ich habe irgendwie gar keine Ahnung, was ich machen soll, wie man da drankommt, also wie man das so findet, weil bei dir war es ja auch so, dass du das eigentlich schon seit Kind war, dieses Interesse da, ne? Aber.
Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass man da mal so in sich hineinhorchen sollte und mal überlegen sollte, was macht mir zum Beispiel auch in der Freizeit richtig viel Spaß, was sind Themen, die mich faszinieren, für die ich eben großes Interesse habe und die mich vielleicht sogar im besten Fall mit Leidenschaft erfüllen. und dann sich mal Gedanken darüber machen, ob es da eben auch Berufsfelder in diesem Bereich gibt. Viele Menschen beschäftigen sich in ihrer Freizeit ja auch mit super spannenden Themen, über die sie sich eben in der Freizeit viel Wissen aneignen. Und vielleicht interessiert das ja auch noch andere Menschen, denen sie ihr Wissen vielleicht weitergeben können.
Ja.
Ja.
Ja, das finde ich einen guten Punkt, weil ich finde, also so der Traumjob, der hat ja auch immer viel damit zu tun, dass man auch anderen dann quasi was Gutes tut oder anderen dient auch mit der eigenen Leidenschaft. Und da bist du ja auch ein super Beispiel für, weil dein Wissen, was du hast, hilft natürlich auch ganz vielen anderen Menschen, sich da jetzt auf den Weg zu machen. Und ja, erstmal danke dafür. Und ja, auch vielen Dank für das Interview.
Ja, danke auch.
War sehr schön, mit dir zu sprechen, und ich glaube, dass das Thema eben ja in der nächsten Zeit ja umso wichtiger wird. Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für mehr Zufriedenheit im Job möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und glücklich macht, dann lade dir auf meiner Webseite www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich 6 Schritte für deine berufliche Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.